Meine Damen und Herren, wir setzen dieses Experiment unter den Corona-Bedingungen fort, und zwar heute mit der Fragestellung: der große Wille zum Wir im Kampf mit dem großen egoistischen Wir. Und zwar werde ich mich heute mit der Frage beschäftigen, was das Wesen der Demokratie ist, in der Auseinandersetzung mit dem Wesen der Antidemokratie. Ich werde dann auf das Thrasymachos-Thema kommen bei Sokrates und auch auf das Ödipus-Problem. Das werden Sie dann sehen. Also in diesen schwierigen Zeiten gibt es einen Satz, den wir eigentlich beherzigen sollten. Der Mensch ist schwach geboren und überall ist er auf die Vorwelt, Umwelt, Mitwelt angewiesen, um stark und frei zu werden. Das ist das Motto und das ist eigentlich der sokratische Grundgedanke und das ist eine andere Anthropologie. Ich denke, es ist auch notwendig, dass wir eine neue Anthropologie entwickeln, denn die alte ist falsch. Das werde ich Ihnen auch noch darstellen. Sie kennen vielleicht den Satz von Rousseau aus dem Gesellschaftsvertrag, der lautet: der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten. Und dieser Mensch, der frei geboren ist, ist im 17. Jahrhundert, dem Rousseau gelebt hat, vom Naturgedanken erfasst gewesen. Das heißt, der Mensch ist durch seine Natur gebildet. Wir haben das letzte Mal dargestellt oder nachgewiesen, dass wir, die Menschen und die Menschenwelt, die Natur verlassen haben, dass wir auf der Erde stehen, die Welt entwickelt haben. Und dieses auf der Erde sein, aber in der Welt werden, ist unser Problem. So sind wir auch das Problem für die Erde und für die Natur, aber wir können und müssen die Lösung aus der Menschenwelt heraus erfinden. Der Fehler an der alten Anthropologie ist, dass sie immer dieses absolute Naturbild in den Vordergrund stellt und sagt, der Mensch ist sozusagen ein Naturwesen. Das ist er eben nicht mehr. Das heißt, wir müssen verstehen, dass wir in einer eigenen Zeit leben, dass der Mensch eine Zeit aufmacht, seine Kulturzeit, und dass er auch einen Kulturraum eröffnet. Auch der Kulturraum, den wir haben, ist ein Zivilisations- und Kulturraum. Der Mensch trägt durch seine Erfindungen ständig etwas Neues hinzu, was so vorher in der Natur noch nicht da war. Was heißt das jetzt für die Anthropologie? Ich habe hier ein kleines Büchlein mitgebracht, Michael Tomasello, warum wir kooperieren. Dort wird nachgewiesen oder die Frage gestellt, warum der Mensch in der Schwäche, in der er lebt, ständig auf ein großes Wir angewiesen ist, das schon da ist, bevor er geboren wird. Hannah Arendt hat es mal die Natalität des Menschen genannt. Natalität heißt Geburtsfähigkeit. Wenn der Mensch geboren wird, ist er ein schwaches Wesen. Und er ist angewiesen auf die Umwelt, Mitwelt, und vor allem eben auf seine Familie, die vor ihm da ist. Vorwelt ist da, bevor wir da sind. Und in diese Welt hinein werden wir geboren, nicht weil wir stark sind, sondern zunächst sind wir darin schwach und angewiesen. Es ist eine große Angewiesenheit, in der der Mensch lebt, zuerst. Als dieses Baby, als dieses schwache Menschenwesen. Und die anthropologische Organisationsform des Menschen ist nun die, dass, wie Tomasello sagt, die Menschen in ihrer Entwicklung natürlich auch genetische Informationen gespeichert haben in ihrer Körperlichkeit und dass dort eine Evolution weitergegeben wird, die kumulative kulturelle Evolution ist. Das heißt, wir werden in die Familie hineingeboren, die uns erwartet und die unsere Schwäche in Stärke verwandelt. Das ist auch der neue Ansatz. Der Mensch ist nicht frei und stark geboren, wie das bei Rousseau kommt, und dann muss er nur seiner Natur folgen. Nein, Der Mensch ist schwach geboren und er muss aus seiner Schwäche etwas machen. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Der Mensch ist ein Lernwesen und wird und muss seine Welt erfinden. Und der Gegenzug ist der sogenannte heroische Mensch, der, weil er von Natur frei und stark ist, in die Welt tritt und dann ist er der Übermensch, Nietzsche. Was bedeutet also die Frage nach einer anderen Anthropologie? Nach einer Anthropologie, die ins Zentrum den Menschen stellt, wie er in seiner Schwäche Lernwesen ist. Und das ist das, was der Tomasello dann sagt, die Besonderheit, die zweite Besonderheit des Menschen und der menschlichen Kultur besteht darin, dass sie, weil der Mensch als schwaches Wesen zur Welt kommt, kulturelle Institutionen schafft. Und diese kulturellen und sozialen Institutionen, die halten ihn. Unser Mensch bringt es zu kulturellen Wagenhebereffekten. Dieser Ansatz will damit sagen, dass wir Zivilisation und Kultur dazu verwenden, uns zu transformieren. Also Schritte zu machen, die wir als Naturwesen nicht machen würden und Schritte zu tun, die sozusagen exponentiell sind, auch in dieser Hinsicht. Wenn Sie sehen, wie Kinder, wie schnell Kinder lernen, wie schnell Kinder aus der Kindheit herauskommen und offene Lernwesen sind, wie Kinder auch von Kindern lernen und wie schnell, also in kurzer Zeit, die menschliche Evolution im Kindheitsalter wiederholt wird. Was hat die alte Anthropologie gesagt? Die alte Anthropologie hat immer den Menschen als Mängelwesen, der deshalb, weil er natürliche Mängel hinsichtlich der Tiere hat. Die alte Anthropologie hat gesagt, weil der Mensch nicht fliegen kann wie die Vögel, baut er sich Flugzeuge. Weil er nicht schnell ist wie eine Antilope, baut er sich ein Auto. Weil er nicht stark ist wie ein Bär, entwickelt er hydraulische Maschinen. Die alte Anthropologie ging immer davon aus, dass die Naturwesen oder der Mensch als Naturwesen deshalb sich entwickeln muss, weil er hinsichtlich der Natur, die er verlassen hat, Mängel hat. Deshalb der Ausdruck auch, der Mensch ist ein Mängelwesen und in dem Augenblick, in dem er in die Welt tritt, sagt er Nein zu dieser eigentlich vollkommenen Natur, und muss Ja sagen zu seinen Mängeln, die er hat, weil er kein Fell mehr hat, muss er sich einen Anzug kaufen. Also ständig dabei, seine Mängel hinsichtlich eines Naturbildes auszugleichen. Das ist das, was die alte Anthropologie sagt. Und dann war quasi immer der Mensch das große Nein zur Natur. Aber der Mensch ist das große Ja zu seiner Kultur, wobei das Problem eben ist, dass dieses Ja-Sagen etwas ist zu einer Situation, in der er nicht das ist, was er werden will oder werden muss. Weil wir natürlich hinsichtlich ganz bestimmter Naturverhaltensweisen oder Naturmodelle Schwächen haben. Wir haben also Ja zu einer Situation gesagt, die eigentlich eine Schwächesituation ist. Und dieses bedeutet, dass das menschliche Leben ständig pendelt zwischen dem Nein, was er nicht mehr ist, weil er sich aus der Natur verabschiedet hat, und dem Ja zu der Kultur, zur Zivilisation und Kultur, die ihm eigentlich hinterhältig einen Spiegel vorhält, und in dem Spiegel steht drin, du bist eigentlich schwach, und um stark zu werden, musst du dich mit den anderen zusammenschließen. Und du bist angewiesen auf eine Zivilisation und Kultur, die dich vom ersten Augenblick an hält, obwohl du dich selber nicht halten kannst. Ich bin auf dem Land groß geworden, da gab es Jäger und gesagt, ja, wenn das Reh im Wald ein Kitz zur Welt bringt, dann muss es innerhalb von eine Viertelstunde laufen, sonst hat es keine Chance zu überleben. Wie lange brauchen Kinder, bis sie aus der Kinderstube herauskommen? Das heißt, wir sind angewiesen, wir ständig sind wir angewiesen auf die Umwelt und auf die Vorwelt, die uns erwartet. Auf die Eltern, auf die Brüder und Schwestern. Und ohne diese vorgelebte und vorher existierte Welt können wir nicht leben, sind wir nicht überlebensfähig. Natürlich lebt das Tier dann auch in der Erde, aber der Mensch macht eben einen Austritt aus seiner Herde irgendwann und da hilft ihm quasi die Herde selber mit, das heißt Gesellschaft. Ursprünglich war es Gemeinschaft, die Clangemeinschaft, dann kam die Feudalgesellschaft und am Schluss eben in dieser Reihe der gesellschaftlichen Entwicklungen, der staatlichen Entwicklungen, steht die Demokratie. Demokratie ist eine Staats- und Gesellschaftsform vor allem, die sich durch etwas auszeichnet, was der sogenannte heroische Mensch verachtet. Das werden wir dann auch sehen. Nietzsche und so weiter, diese Leute, die argumentieren immer, dass die Bürger eigentlich Herdenwesen sind, eigentlich Sklavenwesen sind und schwach sind. Und diese These geht zurück auf eine Auseinandersetzung, die in der Antike stattgefunden hat, und zwar zwischen Sokrates und Thrasymachos. Weil mit Sokrates eine Diskussion beginnt, in der der Mensch sich als ein Subjekt lernt zu begreifen, das auf sich gestellt Subjekt ist, aber immer in der Auseinandersetzung mit dem großen Wir der Gemeinschaft sich entwickeln muss. Sokrates sagt also, wir haben es ständig mit einer Wissens- und Nichtwissenssituation zu tun. Das heißt, was der Mensch zuerst ist, ist er ein Nichtwissenswesen. Und wenn er in die Welt kommt, trifft er natürlich auf eine Wissensstruktur, die schon da ist. Aber wir kennen und wissen nicht, wie unsere Eltern ticken. Wir kennen und wissen nicht, wie sie sind. Das erfahren wir im Laufe eines Lernprozesses. Leben beginnt für Sokrates immer mit dem Nichtwissen und mit einer Frage. Wenn Sie Kinder anschauen, Erfahrungen mit Kindern haben, dann werden Sie erleben oder werden Sie sich auch erinnern, welche Fragen die an Sie stellen. Wieso leben wir überhaupt? Und warum leben wir nicht? Warum bin ich da? Wie groß ist das Universum? Kinder fragen solche Fragen und die Antwort der Erwachsenen ist oft, sei ruhig. Ernst Bloch hat es mal genannt, die kindliche Frage öffnet die Tür zum Universum des Denkens. Und die meisten Erwachsenen sind hilflos diesem Universum gegenüber. Anders, sie fürchten sich vielleicht oft sogar davor. Bestimmte Fragen möchte man nicht gestellt bekommen, weil man weiß, dass man sie nicht beantworten kann. Aber beantworten sollte vielleicht doch. Und das ist da eigentlich entscheidende Punkt. Der Sokrates sagt immer, wenn man über Gerechtigkeit spricht, vergessen wir, dass es die Ungerechtigkeit gibt. Warum sprechen wir überhaupt über Gerechtigkeit? Nur deshalb. Wenn es die Klugheit gibt, sprechen wir über die Klugheit, weil es die Unklugheit gibt. Wir sprechen über Licht und Dunkel, weil das Licht den Schatten und die Nacht kennt. Also wir sind ständig in der Diskussion von, einfach ausgedrückt, von Licht und Schatten, von Wissen und Nichtwissen. Und wir müssen, weil wir suchende und fragende Wesen sind, weil wir diese Tür zur Welt aufgemacht haben, müssen wir Fragen für uns beantworten, die beginnen mit dem Nichtwissen, dem sokratischen Nichtwissen. Also Sokrates sagt immer, ich weiß, dass ich nicht weise bin.
Sie hören gerade bei Lora München 92.4 die Sendung Philosophie aktuell mit Dr. Xaver Brenner.
Die erste Diskussion also beginnt in der Frage, ich weiß oder ich weiß nicht, worum es geht. Dann sagt er zu dem Thrasymachos, das waren Sophisten, du sagst ja, du weißt, wie der Staat zu organisieren ist. Ich weiß es nicht. Dann kannst du mich ja belehren, weil ich nicht behaupte zu wissen, was der Staat und was Gerechtigkeit ist. Und in diesem Frage- und Antwortspiel war es sein Bestreben, sich selbst und die anderen weiterzubringen. Geist und Entwicklung zu erfinden, dort, wo sie noch nicht war. Und sich und den anderen zuzugestehen, dass wir eben Entwicklungswesen sind. Weil wir nicht wissend sind, sollen wir wissend werden. Weil wir schwach sind, sollen wir stark werden. Weil wir krank sind, sollen wir gesund werden. Keiner will krank bleiben, oder? Keiner will dumm bleiben, oder? Doch manche wollen dumm bleiben, weil dumm sein entlasten kann. Wenn ich anderen die Verantwortung für mein Leben übergebe, dann kann das entlastend sein. Aber zunächst hat es den Drasymachos und sagt, naja, jetzt sag doch mal, was ist dann Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist ja etwas, was alle wollen. Ungerechtigkeit will keiner. Dann sagt er in diesem zentralen Satz, das Gerechte ist nichts anderes als das dem Stärkeren Zuträgliche. Das Gerechte ist nichts anderes als das, das der Macht nützt und für sie gut ist. Und die Unmacht bekommt die Unmacht, während der Mächtige die Macht bekommt. Dieser zentrale Satz geistert durch unsere Weltgeschichte. Jeder Tyrann, der aufgrund seiner Macht die Macht ergreift, Nietzsche nennt ihn den Machtmenschen, ja, den Willen zur Macht. Wenn er diesen Willen zur Macht praktiziert und die Macht durchsetzen kann, dann sagen die meisten Leute, er kann's, er tut's, er darf's. Und wenn du sie fragst, und ist es dann gut für dich? Hat es gut für dich geendet? Oder wird es für dich gut enden? Hast du dir da schon mal Gedanken darüber gemacht? Dann kommen die Leute doch ins Zweifeln. Die Macht des Regenten, die Macht des Stärkeren, führt meistens dazu, dass es zuträglich ist für ihn. Aber für den Schwächeren ist es nicht gut, er muss der Diener sein. In der antiken Gesellschaft sogar der Sklave, dann machen sich die Bürger von diesem Sklavendasein frei. Das steht heute bei uns im Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Es geht auf die Demokratie Griechenlands zurück, dieser erste Satz unserer Verfassung. Das heißt, der Mensch muss sich frei machen, und zwar nicht in einem oder auf einem Naturweg, wie Rousseau das geglaubt hat, sondern er muss sich frei machen auf einem Kulturweg, auf einem Zivilisations- und Kulturweg, weil er nur dann aus seiner Schwäche in die Stärke kommt und weil er nur dann sein Schwachsein überwindet. Diesen Grundgedanken, diesen anthropologischen Grundgedanken eigentlich, auch das ist wieder fantastisch, hat als erster der Sokrates, indem er gesagt hat, naja, dann betrachten wir doch mal die Rede nach ihrem genauen Sinn. Was ist denn dann die Rede, dass das Zuträgliche für den Starken ist, dann muss es ja ein weniger Zuträgliches für den Schwachen geben. Will der Schwache, dass ihm seine Schwäche zum Nachteil gereicht oder will er diese Schwäche überwinden? Will er besser und auch in eine Position der Freiheit kommen, der Selbstentwicklung? Und dann sagt er, ja, schauen wir uns also mal an, was die Aufgabe desjenigen ist, der herrscht, der die Mittel zur Herrschaft besitzt, der Wissen besitzt, der Macht besitzt. Was ist die Aufgabe der Regierung? Dann wählt er sehr oft das Beispiel des Arztes, was in der damaligen Zeit auch sehr häufig war. Steuermann, Arzt, Regierung, alle die haben als Regenten eine Aufgabe. Worin besteht sie? Die Aufgabe des Arztes ist eine Kunst und ist ein Vermögen und sie hat einen gemeinschaftlichen Nutzen. Wenn der Arzt Arzt ist, wenn der Steuermann Steuermann ist, wenn der Regierungschef Regierungschef ist, regiert er nicht nur sich, steuert nicht nur sich, sondern es geht ihm um seine Patienten beim Arzt, um die Schifffahrt beim Steuermann und um die gute Regierung oder immerhin um eine Regierung, die dafür sorgt, dass das Staatswesen nicht zugrunde geht. Das ist die Aufgabe selbst eines Tyrannen. Auch selbst ein Tyrann wird nicht wollen, dass der Staat zugrunde geht, den er tyrannisch beherrscht. Er will ja die Leute ausbeuten. Der klassische Satz ist auch hier wieder vom Trump. Der Trump hat gesagt, ich habe doch vorher den Leuten gesagt, dass ich die Verträge nicht einhalten werde. Sie hätten mir nichts leihen müssen. Sie haben mir das etwas geliehen, obwohl ich ihnen gesagt habe, dass ich es nicht zurückzahlen werde. Das ist doch dann ihre Schuld. Aber kommen wir zurück zu unserem Thema. Die Praxis, Theorie und Praxis der Regierung, des Steuermanns und des Arztes, was ist sie? In der Theorie könnte man sagen, ja, jeder will reich werden, jeder macht seinen Job für sich und jeder will sein zuträglicher Sympharon. Jeder will das für sich Beste. Aber wenn der Arzt nur für sich das Beste will, dann steht an dem Schild unten am Hauseingang, im Abrechnungswesen bin ich großartig, aber in der Medizin werden Sie Mängel finden. Da brauchen Sie nicht auf mich hoffen. Wenn ein Arzt sowas hinschreibt, egal ob er gut oder schlecht ist, werden die Leute dann zu ihm gehen? Nein, sie werden nicht zu ihm gehen. Wenn einer als Steuermann über eine Fähre verfügt und er schreibt dahin, wenn Sie auf diese Fähre steigen, ist der Untergang möglicherweise ziemlich sicher. Auf jeden Fall ist es ein Risiko, auf dieses Schiff zu steigen. Werden die Leute dann auf dieses Schiff fahren? Nein. Wenn der Putin irgendeiner in der Regierung sagt, wenn ihr mich wählt, dann werde ich euch berauben, dann wird dieses Staatsschiff zugrunde gehen. Werden sie ihn dann wählen? Nein. Selbst der Trump sagt jetzt zu seinen Leuten, zu den Amerikanern, die ihn wählen, ich werde euch nicht bestehlen, was er natürlich die ganze Zeit getan hat und tun wird mit seinen Oligopolisten. Das heißt, der Nutzen, es wird immer der Nutzen in den Vordergrund gestellt, auch vom Tyrannen. Und dann sagt der Sokrates, wenn die Tätigkeit dessen, der eine Praxis ausführt unter diesem Gesichtspunkt, dann schauen wir doch seine Praxis an. Was ist denn der Nutzen dessen, der die Regierung oder der das Zuträgliche bringt? Schauen wir das uns am Falle der Heilkunst an. Was ist die Aufgabe des Arztes, wenn er den Patienten behandelt? Er will für sich ein Honorar, das ist Geld verdienen, das darf er. Aber seine Aufgabe besteht nicht darin, dass der Kranke krank bleibt und er nur das Honorar einsteckt, sondern dass er dem Schwachen hilft, gesund zu werden. Das ist die zentrale Stelle. Das Modell, das Sokrates da verwendet, ist immer ein sehr simples. Das verstehen Sie nur, wenn Sie verstehen, dass es eine andere Anthropologie ist. Der Patient kommt zum Arzt, so wie unsere Gesellschaft mit der Pandemie jetzt auch umgehen muss. Ja, er kommt zum Arzt, um gesund zu werden, aber er ist es doch nicht. Das heißt, in dem Ist-Sein steckt ein Werden. Er wird gesund werden wollen, sonst geht er da nicht hin. Und die Aufgabe des Arztes ist, dem Kranken zu helfen, gesund zu werden, nicht ihn zu machen. Dazu muss er schon selber beitragen. Aber die Aufgabe ist es sozusagen, jetzt anthropologisch gedacht, von der Schwäche in die Stärke zu kommen, von der Krankheit in die Gesundheit, von der schlechten Regierung in die gute Regierung. Und jeder Mensch ist in dieser Denkungsweise dann derjenige, wenn er gesund ist, dass er dem anderen, der nicht gesund ist, hilft. Dass er den, wenn er in der Regierung ist oder irgendeine Tätigkeit ausübt, dass er dann, wenn er wieder stark ist, dem anderen, der ihn braucht, hilft. Das heißt, dass wir müssen einfach anders denken lernen. Wir müssen aufhören zu glauben, dass der Mensch so oder wir, so wie wir da sind, von Haus aus, von Natur aus stark sind, dass wir von Natur aus frei sind. Das ist eine irrsinnige, heroische Denkungsweise, die ist vollkommen falsch. Sie müssen umgekehrt lernen, dass weil sie schwach sind und weil sie auf dem Wege sind, stark zu werden, eine großartige Persönlichkeit sind. Das ist das, was ich immer mit den Problemen lieben lernen sage. Das ist dasselbe. Die Probleme sind wie die Krankheit, seelische Probleme, wie die Krankheit des Körpers, sind sie geistige Probleme, geistige Schwächen. Und wenn Sie die Vorstellung haben, dass Ihre geistigen Schwächen oder Ihre seelischen Schwächen von der Natur gegeben sind, werden Sie die nie überwinden können. Nie. Weil Sie sich dann verurteilt sehen, weil Sie sich dann in einem Kasten drin sind, der vorgegeben ist. Wir müssen mit der alten Anthropologie des Ist brechen und zu einer neuen Anthropologie des Werdens kommen. Und das heißt, der Mensch wird das, was er aus sich macht. Als ich das bei Sokrates verstanden habe, da ist ein Schauer, das geht heute noch ein Schauer bei mir über den Rücken. Es ist so fantastisch, ein anderer Ansatz, aus der sich anders anzuschauen in seinen Krisen auch. Das sagt der Sokrates, Krenaien, Krise. Krise heißt Abschied nehmen, scheiden, entscheiden, das sage ich immer wieder. Aber dieses Scheiden und dieses Abschied nehmen kommt doch daher, dass die alte Situation sich überlebt hat. Dass man Abschied nehmen muss und neu werden muss, weil dir die Zeit gar keine Alternative lässt. Aber wie wird man neu? Das ist ja entscheidend. Wie setzt man sich in die Situation des Münchhausen, der sich mit dem eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht? Das heißt, wir, ich will das Beispiel sagen, wir produzieren sozusagen in unserem Tätigsein, in unserem Werden eine Situation, wo wir uns einen Boden schaffen, der uns zunächst natürlich von der Gemeinschaft auch schon vorgegeben ist, wo wir aber durch kreatives sich bewegen, sich selbst erfinden, etwas Neues schaffen und auf diesen Neuen sind wir diejenigen, die über uns hinausspringen können. Das ist doch ein schönes Bild. Wobei wir in dem Augenblick, in dem wir über uns hinausspringen, immer bei uns sind. Aber wir kommen immer in einer Situation an, die es vorher noch nicht gegeben hat. Das heißt, wir müssen versuchen, diese Situation des kreativen Schöpfens unserer eigenen Existenz als eine Aufgabe zu begreifen, die nur wir annehmen können, wenn wir uns als schwache und krisenhafte Wesen akzeptieren, aber wissen, dass wir in der Aktion über uns hinausgehen können. Und das ist das Wort von Apokrisis. Griechisch, das sage ich ja auch immer wieder, heißt Apokrisis nach der Krise. Da sind wir in eine Situation der Schöpfung gestellt, die wir gar nicht ablehnen können. Allerdings hat unsere Kultur natürlich auch Elemente erfunden, und zwar diesen Thrasymachos weiterentwickelt oder an ihm weitergeblieben, das ist das heroische Denken. Die Unantastbarkeit seines Körpers, dass er nicht Sklave sein darf. Und zweitens der Eigensinn oder die Verantwortung für uns selbst, dass wir Verantwortung für unser Denken und für unsere Entwicklung tragen, das ist die Würde. Die Würde ist nicht einfach so eine Sache, sondern die Würde ist Eigensinn, dass ich meinen eigenen Sinn, und jetzt kommt der Sprung, nicht habe, als Naturwille, sondern entwickle als Eigensinn, als Kultursinn. Und dieser Kultursinn ist eben tatsächlich etwas Neues. Mit diesem Modell hat das ganze Abendland eine Tür zugemacht oder macht immer wieder die Tür zu der Kreativität der Schöpfung in der Demokratie. Und mit diesem heroischen Modell, dass also die Menschen, weil sie von Natur aus so fortgeprägt sind, auch gar nicht anders können, so muss der Herrscher heroischer Herrscher sein und die anderen unterdrücken. Er kann gar nicht anders. Der Wächter in seiner Wut als Soldat, der ist so vorgeprägt, der kann gar nicht anders sein. Und Schuster, bleib bei deinen Leisten. Die Handwerker und Bauern, die müssen immer Handwerker und Bauern bleiben, weil sie doch in der Unterwelt so vorgeprägt worden sind durch Mutter Erde. Aber wir leben in der Mutterwelt. Wir leben auf der Erde und kommen zur Welt. Und wenn wir zur Welt kommen, dann bringt uns die Metropolis, heißt es griechisch. Mutterstadt heißt Metropolis übersetzt. Und Vaterstadt ist die Akropolis, die Herrscherburg oben. Die Mutterstadt bringt uns zur Welt. Das ist das Eigentliche, was die griechische Philosophie mit großen Umkreisen eigentlich herausgebracht hat. Und das ist der zentrale Gedanke des Sokrates. Nochmal, wir werden geboren durch die Mutterstadt, durch Metropolis, die schon da ist und die Akropolis erobern muss. Das tut sie dann auch symbolisch, indem Athen die Burg oben schleift und dann wird dort ein Tempel draufgesetzt. Der Tempel der Göttin Athene. Die Mutterstadt Metropolis unten hat sich in diesem Tempel, das ist natürlich eine alte Mythologie, eine weibliche Gottheit nach oben gesetzt. Und die Herrengötter, Zeus, Poseidon, sind letztendlich gestürzt in der Demokratie, weil es der Demokratie gelungen ist, viele würden sagen, an der Stelle das Matriarchat wieder zurückzubringen. Ich finde, es ist viel schöner, in der Athene eine Gottheit zu sehen, die stark ist mit dem Schwert, klug mit der Eule und bewehrt mit dem Helm. Und das ist eine Frau und wir müssen uns mit den Frauen versöhnen und diese Unterdrückung der Frau als auch Unterdrückung des Mannes abwerfen. Also ist das eigentlich ein schönes Bild, verstehen Sie, was dort die griechische Polis in Athen zum ersten Mal produziert hat. Wenn man die Burg schleift, setzt man einen Tempel der Göttin Athene und nicht des Obergottes Zeus.